Herzlich willkommen zu Die Woche Spezial, einer Sonderausgabe des Pfefferminzia-Podcasts für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
In unregelmäßigen Abständen widmet sich die Redaktion in diesen Podcasts einem bestimmten Thema.
Dieses Mal Cyberversicherung.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe von Die Woche. Das ist die dritte in Folge schon. Heute haben wir eine Gesprächsrunde zum Thema Cyberversicherung für Sie. Vier Gäste haben wir dafür eingeladen. Julia Nebe von der Baloise, Maximilian Meder vom IT-Dienstleister Performio, Daniel Berger von Steuig und John Braun von Baobab Insurance. Und mit ihnen habe ich unter anderem darüber gesprochen, ob Regulierungsvorhaben wie NIS 2 und DORA das Risikobewusstsein der Unternehmer in Sachen Cyber denn erhöht oder welche Hürden es beim Abschluss von Cyberpolicen gibt, welche Rolle Prävention bei diesem Thema überhaupt spielt und was sich die Diskussionsteilnehmer denn von Vermittlern wünschen. Jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu dieser Sonderausgabe unseres Podcasts Die Woche. Mein Name ist Karin Schmidt, Chefredakteurin von Pfefferminzia. Ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Ich habe heute vier tolle Gäste bei mir im Podcast. Und zwar sind das Julia Nebe, Branchenleiterin Cyber bei der Baloise, Maximilian Meder, Geschäftsführer Performio, Daniel Berger, Vertriebsdirektor Deutschland von Steuig und John Braun, Vertriebsleiter bei Baobab Insurance. Herzlich willkommen und schön, dass Sie alle da sind. Freut mich.
Hallo.
Hallo. Hallo.
Wir haben heute das Thema Cyber auf der Agenda. Ein sehr spannendes Thema, wo sich auch viel tut. Und dazu wollen wir uns ein bisschen unterhalten. Nun ist es ja so, dass auch gerade die politischen Anforderungen an Unternehmen in Deutschland tatsächlich steigen in diesem Bereich. Also sie müssen tatsächlich was tun und ihre IT-Systeme auch resilienter machen. Da gibt es etwa die Regelwerke NIS 2 oder DORA, die da im Moment herumschweben. Was schätzen Sie denn, bringt das was, dass es diese regulatorischen Vorgaben gibt, dass das deutsche Unternehmen jetzt besser auf Cyberattacken vorbereitet sind? Vielleicht fangen wir mal mit Ihnen an, Frau Nebe.
Sehr gerne. Also sagen wir so, ich hoffe auf jeden Fall, dass NIS 2 was bringt. Persönlich bin ich der Meinung, dass man das Thema auch so ein bisschen differenziert betrachten sollte. Gefühlt sichern sich größere und große Unternehmen deutlich besser ab wie kleinere und Kleinstunternehmen, haben auch ein besseres Gefühl oder besseres Risikoverständnis für Cybergefahren. Und generell wäre es natürlich sehr wünschenswert, für uns Versicherer, aber auch natürlich für die Unternehmen, dass sie NIS 2 ernst nehmen, umsetzen und dadurch eine deutlich bessere IT-Struktur haben.
Herr Meder, wie sehen Sie das?
Na, die Regulatorik alleine bringt ja erstmal nichts technisch und operativ. Aber, und das ist, glaube ich, die große Überschrift, die da hinten dran steht, es zwingt die Unternehmen beziehungsweise auch die Geschäftsführung oder Vorstände, sich mit den Themen zu beschäftigen, Verantwortlichkeiten zu definieren. Und insbesondere bei den Unternehmen, die das Thema Cybersicherheit eher so als Nebenkriegsschauplatz betrachtet haben, sorgt es, glaube ich, schon dafür, dass es an Wertigkeit gewinnt und manchmal zumindest auf den Weg macht, die Themen auch zu adressieren. Und auch da ist die Bandbreite, so wie es die Frau Nebe schon gesagt hat, sehr, sehr groß. Also viele Unternehmen haben sich schon vor vielen Jahren gezwungenermaßen auf die Reise gemacht und wissen um die Sinnhaftigkeit von IT-Sicherheit und OT-Sicherheit mittlerweile.
Kann ich da kurz einhaken, was der Unterschied zwischen IT und OT, für die, die es vielleicht nicht wissen?
Ganz verkürzt, IT definieren wir all das, was im Büro letztlich steht. Nehmen wir PC, Server, Firewalls, geht rüber in die Cloud. Und der Bereich OT ist all das, was draußen in der Produktion beispielsweise steht, also Produktionssteuereinheiten oder im Versorgerumfeld Pumpen, Steuerelektronik. Die beiden Bereiche sind immer so ein Stück weit getrennt. Und da sehen wir einfach über die vielen Unternehmen die verschiedenen Reifegrade. Die einen sind sehr, sehr weit in der Thematik und die anderen sind jetzt spätestens ab nächsten Jahr gezwungen, da deutlich nachzulegen. Auch mit Blick auf die Lieferantenthematik natürlich.
Ja, auch wichtiges Thema. Herr Braun, wie sehen Sie das?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe im ersten Moment sehr begrüßt, dass die NIS 2 mal ganz konkrete Mindestanforderungen formuliert. Fand allerdings wieder schade, dass man die einleitet mit dem Stand der Technik als solchem, der ja doch am Ende mindestens mal fraglich ist und bei dem ich als Unternehmer und als Unternehmen immer eine Schwierigkeit haben werde, mich an den Stand der Technik zu halten. Weil was ist denn für mich der definierte Stand der Technik? Muss ich mich da in meiner Branche orientieren? Muss ich mich da bei Unternehmen der gleichen Umsatzklasse orientieren oder der gleichen Schutzklasse? Und wenn wir dann über die Schutzklasse reden, sehe ich sowohl bei NIS 2 als auch bei DORA noch gewisse Schwierigkeiten in der Wahrnehmung, weil viele Unternehmen sehen sich im Zweifel gar nicht betroffen von NIS, sind es aber dennoch. Noch mehr Unternehmen sehen sich nicht betroffen von DORA, weil alle denken direkt an große Finanzdienstleistungen, an große Versicherer, bemerken aber im Zweifel gar nicht, dass sie über die Lieferantenverbindungen beziehungsweise über die Kundenverbindungen, die sie haben, dann in das eine oder das andere mit reinrutschen und auf einmal doch diesen Regelungen unterliegen. Und ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit zu leisten, die auch wir leisten müssen, nämlich den Kunden und den Unternehmen klarzumachen, hey, auch du bist betroffen, auch du musst dich um diese Themen kümmern. Und damit ist jetzt hier dieses Schutzniveau mal das Minimum, was du erfüllen musst. Und da sehen wir noch viele, die heute nicht das Minimum erfüllen, sondern die durchaus noch einen Weg zu gehen haben, bis sie wenigstens mal die Mindestanforderungen umgesetzt haben.
Mhm. Herr Berger, sehen Sie das? Haben Sie diese Erfahrung auch?
Ja, also ich teile vieles, was meine Vorredner gesagt haben. Ein Regelwerk alleine hat noch niemanden geschützt. Ich glaube, man muss jetzt eben in die Umsetzung kommen. Und da sind alle Beteiligten in dem Markt, in Anführungsstrichen, gefordert. Natürlich die Firmen, die Kunden selbst, aber eben auch die verschiedenen Anbieter, dass man das dann nochmal klar macht, artikuliert und Wege aufzeigt, wie man das dann auch wirklich in die Umsetzung bekommt und auch relativ schnell in die Umsetzung bekommt, weil das bringt keinem was, irgendwie ein Regelwerk zu formulieren und dann schafft man das vielleicht in einem Zeitraum von 5 Jahren, die Anforderungen zu erfüllen, sondern es geht darum, jetzt zügig umzusetzen. Gab es auch mal hier während der Gaskrise so ein neues Deutschland-Tempo. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, weil in dem Gesamtkontext der volkswirtschaftlichen Schwierigkeiten, in denen wir stecken, tun die Cybergefahren nochmal ihr Übriges. Also wir sprechen ja von ca. 200 Milliarden Euro an Schäden in Deutschland. Und das sollte alle mal aufrütteln und da können solche Regelwerke natürlich helfen. Aber jetzt gilt es eben ins Machen.
Okay, also wir haben festgestellt, es zwingt tatsächlich die Unternehmer dazu, sich mal mit dem Thema zu befassen und dadurch auch ein bisschen dieses Risikobewusstsein zu erhöhen. Nun ist aber ja das eine, sich eben damit zu befassen und auch das Risiko vielleicht so ein bisschen einzuschätzen, obwohl, Herr Braun, Sie sagten ja eben schon, dass viele eigentlich gar nicht glauben, dass sie unbedingt Adressat dieser Regulierung sind, obwohl sie es sind. Und ich glaube, Studien zeigen ja auch inzwischen, dass schon jedes zweite Unternehmen schon mal Opfer einer Cyberattacke war. Also eigentlich sollte es im Haus die Erfahrung durchaus geben. Aber nun ist eben das Risikobewusstsein ja das eine. Das andere ist, was Sie eben auch schon sagten, Herr Berger, ist ins Handeln zu kommen, Stichwort Cyberversicherung auch tatsächlich abzuschließen, die ja in so einem Fall dann eben auch helfen können. Wie kriegt man das denn hin, diese Verbindung dann zu schaffen von ich sollte was tun zu ich kaufe jetzt auch tatsächlich diese Cyberversicherung? Wie kriegt man das hin?
Ich würd da vielleicht gleich anschließen. Also ich bin jetzt seit 6 Jahren in dem Markt unterwegs und da gab es einen extremen Sinneswandel. Also vor 6 Jahren ist man da noch sehr stark belächelt worden oft. Also da wurde das Thema noch nicht so ernst genommen, einfach im Sinne von, ja, unser Computer läuft doch, für was brauche ich da eine Versicherung? Es war auch vielen nicht bekannt, dass es die Möglichkeit gab. Also das war damals wirklich noch, also 6 Jahre ist ja eigentlich rein subjektiv kein so langer Zeitraum, aber da hat sich wirklich, wirklich vieles verändert. Und anfangs gab es zum Beispiel auch von IT-Leitern immer so eine Abwehrhaltung, im Sinne von, wir wollen das nicht, da fühlen wir uns irgendwie in unserer Ehre gekränkt, bei uns, wir achten doch auf alles. Mittlerweile hat sich das gedreht, also ich bekomme es mittlerweile mit, dass IT-Leiter fordern, wir brauchen eine Cyberversicherung, weil sie eben, weil ihnen bewusst wird, dass sie gar nicht alle Risiken so abdecken können, dass das möglich wird. Und der entscheidende Endbaustein, also ich muss natürlich, da habe ich vorher mit Herrn Meder schon gesprochen, ich muss vorher meine technischen Hausaufgaben machen. Also das ist das A und O. Aber dann sollte man den letzten Baustein oder den letzten Ziegel am Dach nicht vergessen. Und der ist sehr, sehr wichtig, nämlich das ist die Cyberversicherung, weil nichts im Leben ist hundertprozentig sicher und genau dafür gibt es dann eben uns als Versicherungsbranche.
Aber haben Sie das denn dann auch gemerkt, dass sich dieser Sinneswandel in höheren Abschlusszahlen auch irgendwie übersetzt?
Definitiv. Also wir sehen ja im deutschen Markt ungefähr eine Steigerung vom Prämienvolumen je nach Jahr und je nach Konstellation, je nach Branche und Umsatzgrößenordnung der Firmen von 20-30%. Also der Markt wächst die Bereitschaft, eine Cyberpolice abzuschließen, ist höher geworden. Ich habe neulich auch eine Studie dazu gesehen, dass 76% der deutschen Unternehmen sich zumindest mal dazu beraten lassen möchten. Wie es dann am Ende ausgeht, das steht dann nochmal auf einem anderen Blatt, aber die Bereitschaft, darüber zu sprechen, sich beraten zu lassen, die ist definitiv da. Und wir werden mit Sicherheit im weiteren Verlauf des Gesprächs dann auch drauf kommen, wie man dann auch hier wieder ins Machen kommt, nämlich die Hürden, sagen wir so, artikuliert, dass das auch für kleine und mittlere Unternehmen umsetzbar ist und nicht nur für die DAX-Konzerne dieser Welt.
Mhm. Wie ist die Erfahrung der anderen?
Ich würde einfach mal den Ball aufgreifen. Ich sehe es im Endeffekt genauso wie Daniel Berger. Der Zuwachs und die Anfragen gehen deutlich nach oben. Auch die kleinen und Kleinstbetriebe sehen schon das Risiko, aber da ist auch noch deutlich Luft nach oben. Was ich eher beobachten kann, ist, dass natürlich auch die ganz Großen sich gerne versichern möchten. Und da hat auch ein Umdenken der Branche stattgefunden, dass man halt die Kapazitäten an Versicherungssummen, die man noch im Beginn zur Verfügung gestellt hat, doch am Markt schon nach unten gefallen hat. Und das Unternehmen, die sich gerne versichern möchten, also gerade die ganz großen DAX-Konzerne etc., eher die Thematik haben, die Versicherungssumme und den gewünschten Versicherungsschutz so nicht mehr zu bekommen am Markt.
Der Wandel ist durchaus auch von unserer Seite betrachtet worden. Und wir sehen, dass viele Unternehmen, die anfänglich sehr zögerlich mit dem Thema umgegangen sind und sich gegen eine Beratung gewehrt haben, mittlerweile dahin übergegangen sind, dass sie gesagt haben, ja, ich möchte in Cyber was machen und ich möchte gerne wissen, wie. Und ich glaube, da ist ein Punkt, der vielen Unternehmern noch nicht ganz klar ist, woher bekomme ich eigentlich meine To-Do-Liste? Was sind meine technischen Hausaufgaben, die ich erfüllen muss? Was sind meine Mindestanforderungen, die ich erfüllen muss? Und da wir in der Versicherungsbranche momentan auch noch recht divers aufgestellt sind, was Mindestanforderungen angeht und deren, ich sag mal, transparente Kommunikation nicht immer gegeben ist. Wir haben ganz, ganz viele Risikofragen, die wir stellen, aber was davon sind die Mindestanforderungen? Was sind wirklich die Dinge, die unbedingt umgesetzt sein müssen? Das stellt viele Unternehmen immer noch vor eine Herausforderung. Ich glaube, da können wir sehr viel tun, indem wir tatsächlich dem Unternehmen auch mitgeben, deine Hausaufgaben, um hier in eine Deckung kommen zu können, um dich zu verbessern, sind die folgenden und die sind in folgender Priorität abzuarbeiten. Ich glaube, das würde auch IT-Dienstleistern dabei helfen, die Themen richtig zu adressieren und richtig anzugehen. Und wir alle, die wir uns mit dem Thema Cybersicherheit beschäftigen, sollten uns wirklich darauf konzentrieren, hier nach den Prioritäten zu arbeiten und weniger in den Produktverkauf zu gehen. Also das ist die Lösung, die man unbedingt haben muss. Das ist die nächste beste KI-gestützte Sicherheitslösung, die alle Probleme lösen wird, sondern vielmehr dahin gehen, liebes Unternehmen, um mal auf diesen Mindeststand an technischen Anforderungen zu kommen, den du brauchst, um in der Deckung zu kommen und um möglicherweise auch gesetzliche Vorgaben zu erfüllen, musst du folgende Schritte gehen. Und wenn du sie gegangen bist, dann kannst du dir immer noch irgendwelche fancy Tools und Dashboards einkaufen, die dir danach die Sicherheit nochmal um wenige Prozentpunkte nach oben erhöhen.
Kann ich mich nur anschließen. Wir haben die besten Erfahrungen immer dann gemacht, wenn wir ganz konkret mit den Verantwortlichen in die Diskussion eingestiegen sind. Und von den vielen, vielen Aufgaben, die es da zu adressieren gilt, aus dieser großen Spielwiese, das belastbare oder beziehungsweise auch konkrete Ansätze aufgezeigt haben. Also ein Geschäftsführer, ein Vorstand hat ganz, ganz viele Themen tagsüber auf dem Tisch liegen. Gefühlt ist der Berg Sicherheit und gerade IT oder auch OT-Sicherheit so ein Berg, den erklimme ich am liebsten morgen, weil ich heute noch viele andere Hügel zu erklimmen habe. Also es ist so ein Stück weit, ja, so das 18. Thema auf dem Schreibtisch. Und wenn man das Ganze aufbereitet und noch ein kleines Häppchen einteilt, dann wächst auch ein Stück weit das Verständnis. Ich bin noch gar nicht bei den technischen Maßnahmen, aber einfach mal den Verantwortlichen aufzuzeigen, was man auf dessen, das hat den und den Hebel, lasst uns doch mal mit dem Punkt anfangen. Und wenn wir den Punkt abgearbeitet haben, gehen wir zum nächsten Punkt, um da auch über ein Reifegradmodell das einfach verständlich zu machen. Und sobald kaufmännisch Verantwortliche von dem Weg überzeugt waren, zeigt auch die Erfahrung bei unseren Kunden beziehungsweise bei Neukunden, dass man es dann schafft, auch im Unternehmen ein dauerhaftes Verständnis für die Thematik zu gewinnen. Und dann ist auch die Bereitschaft, also der Begriff Restrisiko, was, glaube ich, Unternehmen in ganz, ganz vielen Bereichen für sich längst schon abgespeichert haben. Also wir haben alles mal für den privaten Bereich, wir haben alle eine Krankenversicherung und gucken trotzdem, möglichst wenig zum Arzt gehen zu müssen, weil wir vielleicht gesund leben. Wir haben alle eine Kfz-Versicherung und gucken trotzdem, dass wir nicht jeden Tag Unfälle bauen, wissen aber, das Risiko besteht, dass am Ende des Tages dann doch ein Schadenvorfall passieren kann. Und das gilt's, glaube ich, auch in verdaubaren Häppchen für Industrie, aber auch für die öffentliche Hand letztlich aufzubereiten, dass es eben kein Berg ist, den man nicht erklimmen kann, sondern dass es auch da einzelne Etagen gibt oder einzelne Stufen gibt, in denen ich mich Tag für Tag abarbeite. Aber es muss verständlich sein und es muss vor allem auch belastbar sein. Also ich glaube, mit einem Reifegradmodell, mit belastbaren Zahlen und auch um der Aussage entgegenzutreten, wir investieren doch im Zweifel schon so viel Geld in IT-Sicherheit. Und wir glauben das, ja, wenn ich den Satz höre, da werden meine Kollegen oder meine einer immer ganz nervös, weil das schreit schon mal danach, dass es in der Regel entweder falsch investiertes Geld war bis dato oder dann doch zu wenig. Das belastbar zu machen, das überzeugt dann auch den Kaufmann. Und man kann vor allem die Maßnahmen hinterher auch bewerten. Gerade auch mit Blick auf ein Restrisiko, mit Blick auf Versicherungslösung.
Ja, jetzt haben wir schon viel auch über Hürden gesprochen und dass die Anforderungen an die Unternehmer ja auch durchaus groß sind. Das könnte ich mir auch vorstellen, als vielleicht eine Hürde für den Abschluss. Man sitzt da, man will das jetzt machen und dann kriegt man erstmal einen riesen Fragebogen mit, wie denn die eigene IT-Sicherheit so aufgestellt ist. Das schreckt vielleicht einige ab. Sie sagten ja eben schon sehr richtig, Chefs haben durchaus auch noch was anderes zu tun, außer solche Risikobögen zu beantworten. Kann man das irgendwie in irgendeiner Form vereinfachen, dass da diese Hürde zumindest vielleicht wegfällt?
Definitiv. Also den Ansatz sehen wir ja jetzt am Markt. Den machen die Kollegen von Baobab, das machen wir. Das sind viele innovative Versicherungsanbieter aktuell auf dem Weg. Eine der Möglichkeiten ist beispielsweise einen externen Schwachstellenscan laufen zu lassen, der einem schon mal einen gewissen Einblick oder einen gewissen Überblick verschafft. So ein Scan kann nie die Absolution erteilen, aber er kann ein Gesamtbild abrunden. Und dann sehen wir eben schon, dass gerade im KMU-Segment der Markt sehr kompetitiv ist und viele natürlich versuchen, mit wenigen und klaren Fragen Versicherungsschutz anzubieten. Also wir selber zum Beispiel, was die technischen Fragen angeht, ich spreche nur jetzt von den technischen Fragen, haben wir zwei Fragen, die sind sehr klar, die sind sehr, sehr entscheidend aus unserer Sicht. Unter anderem, ob die Backups entsprechend unserer Regularien abgewickelt werden und da ein entsprechendes Backup-Konzept besteht. Ich habe von einer sehr bekannten IT-Forensikerin mal gehört, kein Backup, kein Mitleid. Also das Motto, das trifft es eigentlich ganz gut. Also ich kann mit ein paar entscheidenden Fragen eigentlich sicherstellen, ob dieses Unternehmen durchschnittlich, / überdurchschnittlich aufgestellt ist oder ob es da eben große Lücken gibt. Und ich glaube, da gibt's viele innovative Ideen am Markt und die Versicherungslandschaft, gerade junge Unternehmen versuchen da Lösungen zu finden. Ich glaube, da ist man auf keinem schlechten Weg. Aber es ist eben ganz, ganz entscheidend, Technik und Versicherung zu verbinden. Der traditionelle Ansatz, eine Police irgendwo auf den Tisch zu legen und dann zu sagen, jetzt haben wir mal den Versicherungsschutz, das wird nicht reichen. Das haben wir eben in der Vergangenheit gesehen, als vielen Anbietern die Schadenquoten davongelaufen sind. Und ich muss es eben verbinden und präventiv einiges tun. In der Mitte dann natürlich die Police, die entscheidend ist. Und am Ende natürlich auch sehr, sehr wichtig, im Schadenfall unterstützen. Weil ich schließe mich da wieder an Max Meder an. Es gibt Restrisiken, die wird man bei der besten Prävention, bei der besten Police auch gar nicht vermeiden können. Und da ist es dann eben auch wichtig, schnell und professionell auf so einen Schaden zu reagieren, um ihn zumindest einzugrenzen.
Also durchaus schon mal Wandel im Markt da, dass man eben diesen Punkt ein bisschen vereinfacht für die Unternehmen. Apropos Veränderung, es gibt ja nun, künstliche Intelligenz ist ja nun tatsächlich in aller Munde. Und das verändert ja nun auch die Cyberbedrohung durchaus sehr stark. Also mir fällt da, kleine Anekdote, ist mit German Vans zusammen haben wir einen Schmidt-Bot entwickelt. Das ist meine Stimme, die quasi dann eine KI spricht. Und natürlich könnte man mit diesem KI-Bot auch allerhand Schmonses anstellen und dann eben irgendwelche Sachen machen. Also das fällt mir sofort ein, wenn ich irgendwie an KI denke und mögliche Cyberattacken. Ist das was Sie beobachten wird? Sind die Schadenfälle durch KI andere geworden oder auch vielleicht häufiger auch geworden?
Also wir beobachten, dass durch KI einfach zum Beispiel die Phishing-E-Mails auf ein ganz anderes Level gehoben werden. Also früher hat man dann vielleicht noch einen Grammatikfehler gefunden oder irgendeinen optischen Fehler oder auch der Satzbau war nicht einwandfrei, aber durch die Technik, durch KI sind die E-Mails perfekt, auch in allen Sprachen, also auch die englischen oder wie auch immer französischen E-Mails sind nicht mehr erkennbar. Ich sage immer salopp, vielleicht sollte man lieber nach Fehlern suchen, damit es ein Mensch geschrieben hat, als nach Nicht-Fehlern wie früher. Und aber auch einfach die Geschwindigkeit von KI, große Datenmengen in Sekundenschnelle zu analysieren und auszuwerten und dadurch einfach Netzwerkschwachstellen bei unseren Versicherungsnehmern oder generell in der IT-Struktur zu finden und dann natürlich auszunutzen, führt das Ganze auf ein ganz neues Level.
Also scannen die auch die Systeme ihrer Kunden quasi?
Sozusagen.
Okay, also ist das so eine Art Wettlauf, wer schneller ist, der Cyberversicherer oder die KI?
Ich glaube, es ist immer so ein bisschen ein Wettlauf mit der Zeit, ob das Gute gewinnt oder ob das Böse gewinnt. Wir haben jetzt schon ganz viel gehört, nämlich das Restrisiko bleibt immer. Also von daher ist es leider nicht wie ein Märchen, sondern eher so wie eine harte Realität, nämlich dass die Hacker uns und ja meistens einen Schritt voraus sind.
Wobei mir, sorry für die ketzerische Anmerkung, das Ganze natürlich wieder typisch deutsch erstmal aus der Risiko- oder aus der negativen Perspektive betrachten.
So sind wir.
Wie immer, nein, Gott, gar nicht böse gemeint, aber also so wie es eben schon hieß, das Wettrüsten geht ja in beiden Richtungen weiter. Und so wie es auf der angreifenden Seite natürlich technologische Entwicklungen hat, hat es auch auf der abwehrenden Seite entsprechende Technologien. Und das Ganze positiv eingesetzt, kann ich natürlich auch am Ende gewinnbringend nutzen. Also das Thema Automatisierung, vielleicht mal noch einen Schritt zurück hinter KI, sondern erstmal nur Automatisierung, bietet mir ja schon mal, wenn ich es gut aufgestellt habe, einen riesen Vorteil, weil ich viel schneller potenzielle Gefahren, potenzielle Angriffe bewerten kann und im besten Fall auch sehr schnell und ohne menschliches Zutun einen Großteil der Vorfälle automatisiert bearbeiten kann. Also wir heben das im Zweifel, was das Thema Geschwindigkeit angeht, auf ein neues Level oder ist schon auf ein neues Level angehoben worden. Aber ich glaube, es ist nicht so, dass jetzt Hopfen und Malz verloren ist, nur weil das Ganze mit KI oder mit Automatisierung beschleunigt wird, sondern die eine Seite gibt Gas und die andere Seite zieht mit und das Rennen ist nur auf einem anderen, weiß ich nicht, auf einem anderen Niveau letztlich. Aber auch da, ich muss natürlich mithalten, wie immer. Wenn einer vorgibt und vorlegt, bin ich als Unternehmen angehalten, da auch mitzuspielen. Sonst wird's negativ, klar.
Ich glaube, da kann man sogar noch einen Schritt vor der Automatisierung ansetzen, wenn man nämlich einfach mal über klare und saubere Prozesse nachdenkt. Wir erleben immer noch Schadenfälle, die am Rande der Cyberversicherung stattfinden, die so reine Betrugsfälle sind, wo in der Schadenkonstellation jedes Mal zu sehen ist, dass das Unternehmen noch nicht mal ein sauberes Vier-Augen-Prinzip hat, um eine Zahlung freizugeben. Und ich glaube, das ist noch der Schritt vor der Automatisierung. Der Schritt, der unbedingt erfolgen muss und der viele Unternehmen vor teuren Schäden schützen kann. Klar, wenn ich eine Phishing-E-Mail öffne und möglicherweise irgendwo meine Zugangsdaten eingebe, dann kann mich das Kopf und Kragen kosten als Unternehmer. Ich habe allerdings auch da über Multifaktor-Authentifizierung ziemlich viele Möglichkeiten, mich dagegen zu wehren und kommen, ich sag mal, bei den meisten Angriffen ganz gut dabei weg, wenn ich einfach mit einer Multifaktor-Authentifizierung arbeite. Wenn ich aber intern nicht geregelt habe, dass meine Mitarbeiter grundsätzlich ein Vier-Augen-Prinzip anwenden auf eine Zahlung, dass meine Mitarbeiter jederzeit fragen können, wenn ihnen eine Zahlung komisch vorkommt und dafür nicht in irgendeiner Form ins Karree gestellt werden, dann muss ich mich nicht wundern, wenn irgendwelche Mitarbeiter Zahlungen freigeben, ohne lange drüber nachzudenken. Ja, wenn ich eine Kultur schaffe, in der das Fragen erlaubt ist und ich ein Vier-Augen-Prinzip habe, dann sind, ich sag mal, mindestens 80 bis eher 90% der betrügerischen Zahlungen schon ad acta gelegt, weil es dazu einfach gar nicht kommen wird.
Frau Lebe, Sie wollten noch mal was ergänzen zu Herrn Meder?
Ich wollte eigentlich noch ganz kurz einwerfen und ihm natürlich recht geben und auch sagen, dass es mittlerweile ja auch Tools und Virenscanner gibt, die durch KI gestützt werden, also auch positiv, dass man einfach entgegenwirken kann.
Ja, also ich kann mich da auch meinen Vorrednern nur anschließen und ich glaube, da ist auch die Versicherungswirtschaft wieder gefordert, solche Tools und solche Möglichkeiten auch aufzuzeigen. Wir beispielsweise bei uns im Haus bieten mittlerweile an, ein sogenanntes MDR mit einer Versicherung zu verknüpfen. Also im übertragenen Sinne ist es eine Next Generation Virenscanner, wo eben die Geräte rund um die Uhr überwacht werden können, wo Schadenfälle live quasi wahrgenommen werden können und dann aus unserer Schadenabteilung heraus gestoppt werden können. Und so sehen wir einfach die neue Generation der Cyberversicherung. Und wir sprechen da immer auch sehr von einer aktiven Cyberversicherung. Also die Versicherungswirtschaft in Deutschland, das bezieht sich nicht nur auf Cyber, sondern es bezieht sich auch auf viele andere Bereiche, ist sehr gerne passiv. Könnte man auch für Elementar und andere Bereiche aufzeigen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Versicherungsbranche aktiv werden und Schäden verhindern. Und jeder Schaden, den wir verhindern können, der ist gut. Der hilft uns am Ende, der hilft dem Kunden, auch was hinsichtlich Preisstabilität und Prämienstabilität angeht. Also hier ist es wichtig, eben, dass wir eine Dynamik entwickeln und in dieses Wettrennen einsteigen. Und da bin ich auch wieder bei Max Meder. Man kann sagen, oh, um Gottes Willen, die Weltlage ist so dramatisch und so schrecklich, wird uns aber wenig weiterbringen. Ich glaube, wir müssen aktiv werden, wir müssen die richtigen Maßnahmen treffen und die dann auch zeitnah umsetzen. Ich glaube, da gibt es viele, viele Chancen, auch viele, viele Wachstumspotenziale.
Mhm. Zur Prävention kommen wir gleich nochmal, aber ich wollte erstmal nochmal auf die Beitragsentwicklung auch ein bisschen eingehen, weil es ja nun zuletzt auch so war, dass die Cyberversicherung durchaus durch die vielen Schadenfälle und viele teure Schadenfälle, die auch passiert sind, ein bisschen unter Druck war und Beiträge auch angepasst wurden. Und da wollte ich gerne wissen, wie das denn jeweils bei Ihnen war, wie ist da die Entwicklung zu beobachten?
Die Gnade der späten Geburt hat hier voll und ganz zugeschlagen. Wir sind an den Markt gekommen, als sich die Cyberversicherung bereits in der Hartmarktphase befunden hat. Dementsprechend konnten wir unsere Prämien jetzt sogar nach unten anpassen und mussten nicht nach oben gehen, weil wir einfach zu einem Zeitpunkt, wo man zu niedrige Prämien für zu viel Leistung verkauft hat, noch gar nicht tätig gewesen sind und noch nichts gemacht haben. Insgesamt muss man dieses Vorgehen aber auch in Marktteilen oder in Marktsegmenten betrachten, weil im Marktsegment südlich der 100 Millionen Euro Umsatz hat sich gar nicht viel getan an den Prämien und da sind auch keine exorbitanten Prämiensteigerungen zu beobachten gewesen. Ja, also wir sehen da draußen nach wie vor Antragsmodelle, die seit 2019 Bestand haben und seitdem nicht angefasst oder geändert wurden. Was aber schon passiert ist, ist in den Segmenten nördlich der 100 Millionen Euro Umsatz. Da gab es teilweise sehr, sehr starke und sehr, sehr krasse Prämienanpassungen. Und soweit ich das verstanden habe, hat der ein oder andere Rückzug aus dem Markt auch genau diesen Grund, dass man eben Prämienanpassungen gar nicht mehr durchsetzen konnte am Markt, sodass man dann eben im Zweifel auf den Gesamtbestand verzichtet hat, weil man gesagt hat, wir können in einem Marktsegment, das hart umkämpft ist und wo viele Versicherer reingehen wollen, gerade gar nicht die notwendige Anpassung durchführen. Wir müssen im Zweifel an der Stelle vorerst aufgeben und können erst zu einer späteren Marktphase wieder mit eintreten. Das ist ein Thema, was wir mit dem Austritt der AXA aus dem Cyberversicherungsbereich gesehen haben, weil eben genau in diesem Segment bis 100 Millionen Euro Umsatz grob gar nicht so viel Musik stattgefunden hat, was Prämienerhöhungen angeht, aber teilweise sehr, sehr weitreichende Deckungen draußen liegen. Also gerade das K und das M in KMU, die dürfen durchaus noch sehr, sehr günstige Prämien einkaufen und kriegen dafür einen sehr weitreichenden Versicherungsschutz. Also da muss man sich jetzt keine Sorgen machen. Bei allen, die ein bisschen größer sind, da sind die Prämien angepasst worden. Aber auch das ist mittlerweile fast schon wieder ein bisschen rückläufig. Das heißt also, jetzt scheint sich das Pendel nicht mehr ganz so stark in eine Richtung zu bewegen, sondern man scheint irgendwo zu einem Punkt zu kommen, wo man wieder faire Prämien rausgibt zu einer guten Leistung.
Also es ist auch was wir beobachten, was du gerade schon gesagt hast, dass die Marktphase momentan sehr weich ist, dass gerade im KMU-Bereich sich jetzt von den Prämien her wenig getan hat. Im großen Segment war die Prämie eine lange Zeit wirklich hart und auch sehr teuer und hat sich sehr angepasst. Wir beobachten aber auch, dass da der Markt wieder weicher wird, dass man mehr auf IT-Sicherheit setzt und auch mehr auf technische Anforderungen, die der Versicherungsnehmer erfüllen muss und dafür aber dann auch Prämien und Wording rauslegen kann, was für den Versicherungsnehmer fair ist und auch für uns als Versicherer fair ist. Speziell bei uns bei Banoas ist es so, dass wir halt schon auch auf eine entsprechende Risikoermittlung Wert legen und dadurch von größeren und großen Schäden bisher komplett verschont geblieben sind. Wir bieten die Police jetzt seit 2017 an, sind also nicht richtig neu auf dem Markt, sondern haben schon einiges auch mitgemacht. Also in Form von hoch, runter, Prämie hart, Prämie weich. Für uns steht auch so das Miteinander mit dem Versicherungsnehmer im Vordergrund. Für uns ist es wichtig, dass wir den Kunden auch für die IT-Sicherheit sensibilisieren können. Und dass wir setzen auch einen Mindeststandard an Sicherheit voraus, IT-Sicherheit voraus. Und das wirkt sich extrem positiv auf unseren Bestand aus, sodass wir unsere Prämien jetzt in 2024 reduzieren konnten. Wir haben auch unser Wording nochmal erweitert. Und wenn ich salopp sagen darf, für uns ist wichtig, dass es dem Kunden gut geht, dann geht es uns gut. Wenn es uns gut geht, dann geht es wiederum dem Kunden gut, weil wir eben keine Prämienanpassungen oder Sanierungen, Bestandskündigungen etc. machen müssen.
Genau, also ich schließe mich da auch meinen beiden Vorrednern an. Also es ist eine Mischung sozusagen aus beiden. Also wir sind auch ein relativ junges Unternehmen, europäisch gesehen jetzt seit 2021 am Markt, mussten bislang auch nicht anpassen und können das eben auch deswegen tun, weil wir über diese proaktiven Maßnahmen die Schadenquote sehr, sehr niedrig halten können. Und wir haben zum Beispiel eine Auswertung über unsere, da muss ich leider wieder zum Präventionsthema kommen, die Kunden, die zum Beispiel unsere Präventionsplattform nutzen, die haben eine Schadeneintrittswahrscheinlichkeit, die 50% niedriger ist als Kunden, die sie nicht nutzen. Das ist einfache Mathematik und deswegen versuchen wir, da die Quote, die liegt aktuell bei knapp 50%, die das nutzen, aber da wollen wir massiv nach oben, weil wir einfach sehen, wenn der Kunde seine technischen Hausaufgaben macht und diese Mindestpräventionsmaßnahmen trifft, dann kann ich eben schon viele Schäden vermeiden oder Schäden, die dann eintreten, mit einem starken Schadenteam auch minimieren und gar nicht so ausufern lassen. Also deswegen, der Markt ist aus unserer Sicht gesund, er ist umkämpft. Es ist viel in Bewegung. Manche gehen, manche kommen. Aber ich glaube, der Markt ist attraktiv und man kann da auch Geld verdienen.
Das sehen wir bei unseren Kunden auch. Also wir haben mit den Cyberpolicen jetzt, weiß nicht, roundabout seit 10 Jahren zu tun. Was natürlich deutlich länger wurde, sind die Antragsformulare und die Qualität auch der Fragen. Also ich kann mich noch an die ersten Policen eines namhaften Anbieters erinnern. Da war wirklich nur drauf gestanden, haben Sie ein Backup und haben Sie einen Antivirus. Ist super für den Kunden, weil im Zweifel der Kunde das auch direkt auf Geschäftsführerebene oder wer auch immer dann den Formularbogen ausgefüllt hat, direkt beantworten konnte. Ich glaube, die Versicherer wissen mittlerweile deutlich mehr über ihre Kunden und dann wird das Risiko auch deutlich besser greifbar und über diese ausführlichen Risikodialoge, die vielleicht auch nicht nur einmal im Jahr geführt werden sollten, sondern wir fahren Modelle teilweise, wo das in Echtzeit analysiert wird, wird das Risiko auch deutlich besser greifbar. Und das sorgt, glaube ich, schon dafür, dass die Preissprünge der letzten Jahre sich wirklich auf so einem Niveau eingependelt haben. Also ja, es wird jedes Jahr ein Stückchen teurer im Zweifel, aber das sind minimale Anpassungen, wo auch kein Kaufmann letztlich groß zuckt. Sondern es geht eher um die Frage, bin ich denn überhaupt in meinem Unternehmen aktuell versicherbar oder nicht? Oder habe ich einen Branchenstempel, der mich im Zweifel von ganz vielen Angeboten ausschließt? nehmen wir mal Versorgerwelt beispielsweise, wo sich bewusst der ein oder andere Versicherer zurückzieht, einfach aufgrund der Branchendefinition, wo ein Unternehmen sich drin bewegt, versus man bereitet die Risiken passend auf, dann sollte auch für einen Versicherer verständlich sein, wo denn das tatsächliche Risiko in dieser Stempelbranche, jetzt mal ganz böse, oder abgestempelten Branche dann liegt. Das Thema halte ich mittlerweile für fast spannender. Kriege ich für mein Unternehmen, für meine Branche einen Versicherungsschutz in einem akzeptablen Rahmen? Also generell kriege ich überhaupt einen? Und wenn ja, zu welchen Konditionen? Und das geht nur über noch mehr Transparenz Richtung Versicherer und natürlich den etwaigen Maßnahmen, die ich im Vorfeld umgesetzt habe. Stichwort Prävention.
Ja, da sind wir doch schon schön bei dem Präventionsthema. Da wollten wir eh nochmal drauf zu sprechen kommen, genau. Wie schon durchgeklungen ist, ganz entscheidend dafür, Schadenfälle klein zu halten und dann eben auch die Kosten im Endeffekt. Was bieten Sie denn jeweils so für Präventionsleistungen an, die dabei helfen sollen?
Dann fange ich gerne an. Also wir haben unsere Präventionsplattform Stoic Protect implementiert. Die umfasst verschiedene Arten von Scans, externe Schwachstellen-Scans, die wir beispielsweise auch schon im Underwriting-Prozess nutzen, die wir dann aber eben auch wöchentlich laufen lassen, also wirklich, wo die externe Umgebung und die Domäne betrachtet wird. Wir haben dann aber auch interne Scans, weil es natürlich auch interne Schwachstellen geben kann, also einerseits Cloud-Scans und andererseits Active Directory-Scans, also auch um dort etwaige Schäden oder potenzielle Schadengefahren zu visualisieren. Und dann ganz, ganz wichtig, das Thema oder die größte Gefahr sind dann doch meistens die Menschen, also die Mitarbeiter. Und dafür haben wir natürlich kostenfrei, also die gesamte Plattform ist kostenfrei für unsere Kunden. Und da ist natürlich auch Phishing inkludiert, also ein Phishing-Tool, wo der Kunde einstellen kann, ob er das monatlich haben möchte, im Quartal oder wöchentlich und seine Mitarbeiter eben mit Phishing testet. Da ist dann natürlich nicht nur wichtig zu testen, sondern auch zu schulen, wenn denn ein Kollege mal geklickt hat, was leider durchaus vorkommt. Das haben wir eben mit Schulungsmodulen verbunden, also um hier sozusagen die technischen, internen und externen Schwachstellen aufzudecken, kombiniert dann eben mit der menschlichen Schwachstelle. Und da ist es auch so, wenn irgendwelche krassen und eiligen Schwachstellen quasi auftreten, reagieren wir auch, informieren wir den Kunden auch und helfen da natürlich auch aktiv bei der Behebung. Das ist eben die gesamte kostenfreie Plattform, die wir unseren Versicherungsnehmern anbieten. Und da sehen wir aktuell ein ganz spannendes Phänomen, nämlich dass Kunden eine sehr, sehr kleine Versicherungssumme abschließen, weil die vielleicht gar nicht an der Versicherung so interessiert sind, sondern weil die eben beispielsweise sagen, die Plattform, die da geboten wird, ist so stark, die ist so einzigartig. Der Gegenwert ist eigentlich höher als die Kosten für die Police. Und das ist ein ganz, ganz spannendes Modell. Was wir dann gegen Entgelt eben noch zusätzlich anbieten, ist dieses MDR, also die Überwachung der Geräte dann durch unsere Schadenabteilung sozusagen. Das ist mit Kosten verbunden. Allerdings gibt es dafür, wer das dann auch abschließt, einen Nachlass auf die Police. Und ich sage mal, aus der Kombination Präventionsplattform, rund um die Uhrüberwachung und Schadenmanagement, da kann ich Schäden dann schon wirklich sehr, sehr stark eingrenzen und wirklich auf ein absolutes Restrisiko minimieren.
Vielleicht mal aus der Dienstleisterperspektive. Ich glaube, es ist wichtig, der Satz ist eben gefallen, mit den Menschen anzufangen. Also vielleicht erstmal auch die Verantwortlichkeiten in den Unternehmen zu definieren. Wir haben es eben gehabt, die Geschäftsführung hat viele Themen auf dem Tisch liegen, aber sie hat im Zweifel Kollegen im Haus, die sich aus der Fachlichkeit mit den Themen beschäftigen. Da mal eine ganz fixe Zuordnung zu definieren, bis wohin darf der IT-Leiter, der Sicherheitsverantwortliche selbstständig entscheiden, wie ist aber auch das Berichtswesen zur Geschäftsleitung, was die Anforderungen angeht, was die Umsetzung angeht, was die Budgets angeht, die benötigt werden. Und dann sind wir relativ schnell beim Thema Strategie. Ich glaube, ohne Strategie, die einzelnen Maßnahmen machen alle Sinn, aber ohne Strategie und einem klaren Fahrplan ist die ganze Thematik auf Dauer nur schwer handelbar. An einer Strategie kann ich mich abarbeiten über die Jahre. Thema Planbarkeit auch. Welche Themen haben wir als Überschriften definiert? Was kommt neu dazu? Wir hatten eben das Thema KI gehabt. Also vielleicht hatten wir das vor 3, 4, 5 Jahren nicht auf unserer Strategie stehen. Und aus der Strategie leiten sich ja ganz konkrete Maßnahmen ab, die es dann auch umzusetzen gilt. Also viel präventive Themen. Backup ist gefallen, kein Backup, kein Mitleid, kein Antivirus, kein Mitleid etc. Also ich glaube, die Maßnahmen per se sind den allermeisten IT-Lern auch gängig. Sie müssen sie hausintern rechtfertigen, sie müssen Budgets dafür anfragen, da braucht es die Strategie. Und am Ende geht es auch darum, die ganzen Maßnahmen auf die Effektivität zu bewerten. Da sind wir wieder beim Thema Reporting. Also um es konkret zu machen, habe ich ein Management-System implementiert, um genau diesen Gesprächskanal in beide Richtungen offen zu halten. Weiß die Geschäftsführung, was für Risiken gerade zu diskutieren sind, beziehungsweise welche bereits adressiert wurden? Das Thema Schwachstellenmanagement, definitiv. Auch da relativ abstrakt der Geschäftsführung spiegeln zu können. Pass auf, wir haben im Durchschnitt eine Reaktionszeit von Zeitraum X, um auf eine gefundene Schwachstelle zu reagieren. Und wir können nachweislich zeigen, dass wir innerhalb von einem Tag wieder sauber sind. Da will, glaube ich, keiner wissen auf Geschäftsführerebene, was es im Detail für Konsequenzen hatte, beziehungsweise was die ganz konkreten technischen Maßnahmen waren. Aber ich will schon nachweisen können nach extern und nicht nur Richtung Versicherung, auch im Zweifel zu meinen Kunden oder zu meinen Lieferanten, beziehungsweise auch zu staatlichen Einrichtungen, dass das hier ein Prozess ist. Das ist so die nächste große Überschrift. Also Sicherheit muss am Ende immer ein gelebter Prozess sein. Nicht nur von der Geschäftsführung, nicht nur von der IT-Leitung, sondern letztlich auch von jedem Mitarbeiter. Und dann sind wir bei den Schulungsmaßnahmen. Macht die Mail von meinem Geschäftsführer wirklich Sinn, die er mir gerade schreibt? Und ich bitte doch ganz freundlich, auch wenn es gerade Freitagmittag ist, vielleicht die Überweisung noch zu tätigen. Dann sind wir wieder bei der Prozessdefinition. Darf ich einfach mal Summe X, auch wenn die Mail vom Geschäftsführer kommt und vielleicht kommt sie wirklich von seinem Konto, weil sein Konto schon in den Händen Dritten ist, macht die Mail wirklich Sinn? Oder macht die Mail der geänderten Bankverbindung von einem meiner größten Lieferanten Sinn? Die Wahrscheinlichkeiten, dass ein deutsches Unternehmen in Spanien ein Konto aufmacht, ist dann doch eher überschaubar groß. Also die Kombination Mensch und Technologie und Prozesse, wenn ich die nicht in den Vordergrund stelle, dann habe ich viele, viele Einzelmaßnahmen und nochmal gar nicht an der Wertigkeit der Einzelmaßnahmen oder die gar nicht in Frage gestellt. Aber die müssen immer, so zeigt die Erfahrung bei uns, immer auf ein größeres Zielbild einzahlen, damit es auch verständlich wird und damit es belastbar wird auf Dauer. Und das hilft dann auch im Risikodialog mit Versicherungsgesellschaften, beziehungsweise hilft dahingehend, dass man bei den vielen Fragen, die die Damen und Herren alle ausfüllen dürfen, im besten Fall möglichst viele Jahre haben wir umgesetzt. Und wir haben es auch konkret belastbar umgesetzt.
Also ich finde das super wichtig, was Sie sagen, Herr Meder. Das sehe ich auch so im täglichen Doing für uns oder für mich als Versicherer. Es ist auch super wichtig, wenn wir ein Risiko auf dem Tisch haben und wir sprechen über die IT-Struktur, über die Sicherheit, über alle Punkte, dass wir wirklich mit dem Geschäftsführer sprechen, mit dem ITler, mit dem IT-Dienstleister und uns als Versicherer, um einfach so das Ganze abzurunden und auch wirklich jeden mitzunehmen, weil es ist ein Miteinander. Das ist ganz, ganz wichtig. Und von daher bieten wir natürlich in unserem Haus auch das Thema Awareness an. Wir bieten auch entsprechende Dienstleistungen an. Wir arbeiten auch mit Scans. Wir haben keinen eigenen Scanner. Wir nutzen einen Dienstleister, um auch diese Scans natürlich auch dem Kunden zu geben und dem IT-Dienstleister oder dem hauseigenen IT-Abteilung und dann eben drüber zu sprechen. Man sieht die und die Punkte und dann einfach wirklich einen ganz offenen Dialog zu pflegen, um das Risiko von allen Seiten zu beleuchten.
Ich glaube, dieser offene Dialog, der Kontext ist tatsächlich auch das, worauf wir uns konzentrieren, was für uns ganz, ganz wichtig ist. Keine Phishing-Schulung, ohne dass man darauf geachtet hat, dass die in den Kontext des Unternehmens passt. Es hilft mir nichts rauszufinden, dass 10 Mitarbeiter auf eine DHL-Benachrichtigung klicken, bei der nichts weiter passiert. Das ist keine Awareness-Maßnahme und das wird nicht dazu führen, dass das Unternehmen später gesicherter oder weniger gesichert ist. Was mir aber was hilft, ist, wie reagieren Mitarbeiter, die normalerweise mit einem Microsoft 365 arbeiten, darauf, wenn sie davon auf einmal eine Anmeldemaske sehen, wenn sie auf einmal sich in einem OneNote anmelden sollen oder. Das sind Themen, die müssen immer in den Kontext passen. Die Awareness-Schulung, die man dann durchführt, muss darauf abgestimmt sein. Die sollte natürlich dem Prozess immer hinterherlaufen. Ja? Also ich muss vorher den sauberen Prozess definiert haben, wie ich ja schon meinte, Vier-Augen-Prinzip für jegliche Zahlung. Da muss ich eben klar wissen, das funktioniert immer in diesem Weg. Und dann kann man die meisten Dinge tatsächlich aushebeln und aus dem Ganzen aus dem Weg gehen, ohne dass man hier nochmal zu weit sich aus dem Fenster lehnt und sagt, ich brauche jetzt, keine Ahnung. Ich fand es gerade krass, was du gesagt hast, Daniel, wöchentliche Phishing-Übungen. Da hätte ich Angst, meine Mitarbeiter so zu überladen, dass die am Ende auf gar keine E-Mail mehr draufklicken und das Arbeiten einstellen. Weil sie sagen, Mensch, alle drei Tage kommt hier nur noch Phishing. Ich glaube, ich lasse das sein. Ich greife wieder nur noch zum Telefon und zum Brief. Das ist sicherer. Also da muss man, glaube ich, auch irgendwo die Waage halten und ein Maß finden, was fürs Unternehmen passt, was auf die Größe abgestimmt ist. Und dann kann man auch tatsächlich Versorger versichern, ja. Wenn die sicherstellen, dass die ihre OT nicht unbedingt an die Rampe stellen, wenn es nicht sein muss. Und wenn man sicherstellt, dass die OT nicht direkt mitverschlüsselt wird, wenn ich einen Angriff in der IT habe, dann trauen wir uns auch an den Versorger ran.
Vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Die einzelnen Maßnahmen machen vor allem dann auch Sinn, wenn ich die komplette Infrastruktur, jetzt sind wir beim Thema MDR letztlich auch, dauerhaft im Blick behalte. Also gucken wir uns betreiben wir die Forensik der vergangenen Angriffe. Die allermeisten haben sich über einen längeren Zeitraum angekündigt. Und nehmen wir nochmal das Thema Automatisierung hinzu. Die ganzen Systeme produzieren tausende Zeilen an Protokolldaten jeden Tag. Jetzt hilft mir natürlich auch wieder aus der Abwehrperspektive ein automatisiertes System mit diesen Millionen von Zeilen und mit Millionen von einzelnen Einträgen umzugehen und die für mich relevanten Informationen rauszufiltern. Also mal ganz profanes Beispiel, was auch den letzten Geschäftsführer normalerweise davon überzeugt. Wenn ein neues Benutzerkonto in einem System angelegt wird, gibt es dazu einen Eintrag. Max Mäder am 20. November als neuer Benutzer angelegt. Und jetzt hat es genau zwei Hintergründe dazu. Erstens, der Max Mäder braucht dieses Benutzerkonto, weil er zum 20. November oder zum 1. Dezember als neuer Mitarbeiter anfängt. Und dann ist es okay. Und die reine Information auch als reine Information zu betrachten. Oder aber das Konto Max Mäder ist von jemandem angelegt worden für eine Person, die sich versucht, damit weitere Zugänge zu verschaffen. Also auch da hilft mir nicht rein die Automatisierung, sondern ich muss auch diese Informationen wieder bewerten. Ich kann es aber nur dann bewerten, wenn ich die vielen anderen Informationen, die weitestgehend irrelevant sind, gar nicht mehr erst angucken muss, weil am Ende des Tages ist natürlich irgendwann auch die Zeit der Mitarbeiter begrenzt. Über zu große IT-Abteilungen habe ich noch selten Unternehmen reden hören. Also das Ganze so qualifiziert aufzubereiten und sich anzuschauen, was passiert in meiner Infrastruktur, um dann sehr, sehr frühzeitig auch die passenden Maßnahmen einleiten zu können. Das ist immer wieder mal Thema Prozess. Also nimmt dann ein IT-Dienstleister oder der ITler den Telefonhörer in die Hand und fragt mal bei HR nach, ob hier ein neuer Mitarbeiter kommt. Und spätestens dann, wenn kein neuer Mitarbeiter kommt, kann er direkt alle Eskalationspläne rausziehen. Das ist, glaube ich, in der heutigen Sicht und gerade mit Blick auf die Geschwindigkeit, wie diese Technologie sich da weiterentwickelt, absolut essentiell. Also im besten Fall rund um die Uhr abgucken, deswegen managed immer gut, weil im Zweifel mir hausintern die Kapazitäten fehlen oder auch die Systeme, um das vollumfänglich zu managen. Aber ich muss mich da dauerhaft mit beschäftigen. Und nur dann schaffe ich es aus meiner Sicht, über einen längeren Zeitraum mein Netzwerk auch schadfrei zu halten.
Dann kommen wir eigentlich auch schon inzwischen auf die letzte Frage. Wir haben jetzt ein bisschen geguckt auf Versicherersicht, Dienstleistersicht, Unternehmenssicht. Was so ein bisschen fehlte noch, ist der Vermittler, der zwischendrin ja die Policen auch verkaufen muss. Gibt es denn da was Sie sich vom Vertrieb wünschen würden? Beziehungsweise braucht es da vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung, die Sie liefern können? Was meinen Sie?
Genau, also abrunden vielleicht noch zum letzten Thema hätte ich noch gesagt. Also natürlich ist der offene Dialog mit den Kunden ganz, ganz entscheidend. Da machen es wir beispielsweise auch so, dass wir unsere Spezialisten mit an Bord holen, die wir im Haus haben, CERT-Analysten. Und die dann auch in solche Gespräche gehen und wir können eben schon ganz, ganz genau abstimmen, machen wir es wöchentlich, machen wir es monatlich, machen wir es quartärlich mit den Phishings und da können wir dann natürlich auch einstellen, welche Phishing-Mails kommen sollen, also nutze ich überhaupt die Systeme, Beispiel LinkedIn, bin ich bei LinkedIn überhaupt mit meinen Mitarbeitern oder eben nicht? Also das muss man schon sehr, sehr granular dann auch aufbereiten. Und hier bei den Vermittlern ist es so, da liegt natürlich viel Verantwortung. Also muss man ganz ehrlich sagen, ich spanne da mal den Bogen zurück auf eine Antwort von vorhin. Ich bin jetzt seit 6 Jahren in dem Markt unterwegs und auch vor 6 Jahren war es so, da haben die Makler die Thematik oft nur mit der Beißzange angefasst. Also waren da sehr, sehr distanziert. Auch große Gewerbe- und Industriemakler hatten kaum, teilweise null Cybergeschäft. Und das war natürlich auch nicht gut. Und man muss die Makler auch wirklich dazu motivieren. Mittlerweile sehen wir Maklerhäuser, die eine Durchdringung haben in ihrem Bestand von 50% plus. Also das heißt, es geht, es ist für die Makler ein Riesenpotenzial und die Makler sind da durchaus in der Verantwortung, auch zu schauen, wie kann ich meine Kunden da mit einer sinnvollen Cyberlösung versorgen. Da ist es eben wichtig, dass man, glaube ich, unterstützt, gerade Maklerhäuser, die jetzt keine eigene Cyberabteilung vorhalten können, die keinen eigenen Cyberspezialisten vorhalten können. Da ist es, glaube ich, wichtig, dass man hybrid unterstützt, also einerseits einfache, schlanke Prozesse dahinter, weil man will eben nicht den 20-seitigen Antragsfragebogen im Standardgeschäft haben. Da wird der Makler irre, da wird der Kunde irre und auch der IT-Dienstleister. Das kann es nicht sein. Das sollte da nicht Anspruch sein. Und dann aber natürlich auch vor Ort beziehungsweise mit Schulungsmaßnahmen, also wirklich in der Präsenz die Makler zu unterstützen. Es ist ein großes Geschäftsfeld für alle Beteiligten, es ist ein absolutes Wachstumsfeld und man tut ja damit auch was Gutes. Also mal ganz unabhängig von unseren verschiedenen Produktflaggen. Es ist, glaube ich, essentiell für die deutsche Wirtschaft und da bin ich sehr, sehr allgemein unterwegs oder für die europäische Wirtschaft, dass wir uns da aufstellen. Welche Produkte dann am Ende zum Zuge kommen, steht mal hinten an. Aber wichtig ist eben, dass wir da was tun. Und die Speerspitze im Bereich der Cyberversicherung ist natürlich dann der Makler oder der Vermittler, der da den ersten Aufschlag auch beim Kunden machen kann, / muss. Und die Chance ist ja da. Wie gesagt, viele, viele Kunden wünschen sich da eine Beratung. Und ich glaube, der Markt ist groß, die Angebote sind attraktiv. Und da kann ich jeden Makler auch nur dazu aufrufen, da aktiv zu werden.
Also meiner Meinung nach ist die Cyberversicherung ja schon fast so wie Pflichtlektüre wie auch die Betriebshaftpflichtversicherung. Und von daher ist es natürlich wünschenswert für uns alle. Also nicht nur für uns Versicherer, sondern natürlich auch für den Versicherungsnehmer, dass das Thema immer angesprochen wird und wie Daniel schon gesagt hat, viele Makler haben sich dem Thema auch wirklich deutlich angenommen und sprechen das auch immer an. Und ja, gerade die Kombination Cyberversicherung und Betriebshaftpflicht, wir haben uns auch zum 1.4. Produkt rausgebracht, also eine Kombination aus Betriebshaftpflicht und Cyberversicherung, um es auch für den Makler noch ein bisschen einfacher zu machen. Bieten natürlich auch klassisch weiterhin die Cyberversicherung an und wir unterstützen durch regelmäßige Webinare, wir machen Schulungen, wir machen auch Workshops vor Ort, weil wie Daniel schon gesagt hat, dass so dieses Voreinander oder Gegenübersitzen oder einfach im Persona-Treffen macht es nochmal viel besser und konkreter, als es nur virtuell zu machen.
Ich möchte nochmal auf die Frage zurück, was wünsche ich mir vom Vertrieb in Cyberversicherung? Wenn ich da nur einen Wunsch äußern dürfte, dann wäre es, dass niemand, der draußen Versicherungen berät, unterwegs ist ohne eine eigene Cyberdeckung. Wir erleben immer noch Versicherungsmakler, Versicherungsvermittler, die der Meinung sind, ich möchte meinem Kunden was über die Risiken erzählen, aber ich möchte mich selbst nicht dagegen absichern. Diese Kollegen haben in aller Regel die geringsten Abschlussquoten im Bereich Cyber, weil sie nicht glaubhaft rüberbringen können, dass es dieses Risiko gibt. Und wenn man dann weiterspinnt, sehe ich den Makler natürlich ganz klar als den Sachwalter seiner Kunden. Also er ist in der Verantwortung, die Risiken beim Kunden aufzuzeigen. Und sobald ein Makler mit seinem Kunden per E-Mail kommuniziert, ist er verpflichtet, das Thema Cyberrisiko auch anzusprechen. Da sehe ich keine Kann-Bestimmung, sondern da sehe ich eine absolute Muss-Bestimmung. Das muss angesprochen werden, weil er weiß um das Risiko beim Kunden. Der schreibt ja schließlich E-Mails. Dann kommen wir auch dahin, dass wir den Vertrieb und die teilweise noch geringen Abschlussquoten nach vorne bringen. Ich glaube aber, jeder Makler sollte dabei beginnen, mal über die eigenen Datenschätze nachzudenken, die bei ihm im Haus liegen, darüber nachzudenken, dass das durchaus Themen sind, die nicht in die Öffentlichkeit gehören. Und wenn er den Schritt gegangen ist, das verstanden hat, dann kommt er auch bei seinen Kunden viel besser an. Weil dann ist er selber einmal den Prozess aus der betroffenen Perspektive durchgelaufen. Dann hat er selber einmal das Verständnis bei seinen Mitarbeitern dafür geschärft, was das für Daten sind, mit denen er arbeitet. Dann hat er selber einmal den Weg über die Mindestanforderungen geschafft und kann seinem Kunden ganz anders zur Seite stehen. Und auf die Frage, und wo bist du versichert, hat er eine klare Antwort.
Vielleicht nochmal aus der Dienstleisterperspektive. Also wir sitzen ja mit vielen Maklern, um den Dialog im Tandem mit deren Kunden zu führen. Und ich glaube, gerade in den letzten Monaten geht da die Schere massiv auseinander. Also es gibt die kleineren Makler, die gar nicht die Ressourcen haben, um sich Know-how aufzubauen, die Leute im Zweifel abstellen können, exklusiv auf dieses Thema sich fortzubilden. Versus die größeren Makler und die großen Makler, die natürlich eigene Kompetenzteams, eigene Standorte, wie auch immer das Ganze dann am Ende ausgeprägt ist, aufgebaut haben und da viel Ressourcen reinstecken, auch fachlich sichere Kollegen beim Kunden zu platzieren. Weil wir auch ganz häufig feststellen mussten, dass viele Fragen aus diesen Risikobögen, selbst vom Versicherungsmakler, fachlich nur schwer einzuschätzen sind. Und erschweren kommt dann natürlich hinzu, wenn die einzige Auswahlmöglichkeit auf eine Frage Ja oder Nein ist, also keinen Graubereich zulässt. Und dann im Zweifel, ohne zu verstehen, was es technisch für einen Rattenschwanz hinterherzieht, einfach mal ein Ja angeklickt wird oder angehakt wird, was dann im Fall der Fälle zu blöden Konsequenzen führt. Also das Thema Know-how ist aus meiner Sicht essentiell an der Stelle. Schaue ich mir an, und das sind wir wieder in der breiten Masse. Ich glaube, Sachversicherungsthemen sind für die allermeisten mittlerweile verdaut. Und da ist auch ein gutes Stückchen Fachkenntnis auf der Maklerseite vorhanden. Also die wissen ihre Anlagen, wie sie versichert werden müssen und was da hinten im Zweifel passieren kann. Für den Bereich Cyber und nochmal ganz konkret und erschwerend für den Bereich OT, also all das, was draußen dann in der Fläche steht, da ist, glaube ich, noch an der einen oder anderen Stelle massiv Nachholbedarf, um am Ende auch qualifiziert beraten zu können. Deswegen kann ich, jetzt kommt der Dienstleister durch natürlich, der davon lebt ein Stückchen, nur jedem empfehlen, für den Dialog mit dem Kunden wirklich Fachleute, die den ganzen Tag so Themen beackern, mit an den Tisch zu holen, um auch mal über die Konsequenzen einer Frage bzw. die Hintergründe im Detail sprechen zu können. Gerade auch um den IT-Leiter und Verantwortlichen damit ins Gespräch reinzuholen. Und da die Übersetzungsarbeit zu machen zwischen Geschäftsführung, IT und Versicherung, die am Ende dann das Risiko zeichnen darf oder soll.
Ohne dir da was wegnehmen zu wollen, Max, es ist tatsächlich bei uns so, das sehen wir auch aus Frankreich und in Deutschland startet das bei uns jetzt auch ganz stark. Wir haben die Option im System eingebracht, direkten ITler hinzuzuziehen aus unserem Team. Und das wird gebucht, teilweise 100 Termine die Woche. Also man kann da direkt im Kalender eben unserer ITler schauen, hier halbe Stunde Videokonferenz, wie auch immer. Natürlich können wir das nicht so ausgedehnt machen wie ihr, wo ihr jetzt stundenlang eben beim großen Stadtwerk vor Ort sitzt. Das machen wir im Normalfall nicht, aber eben mal bei KMUs mal 45 Minuten einen Fachmann mit am Tisch zu haben, wo es jetzt gar nicht um Produktverkauf unbedingt geht oder sowas, sondern wirklich IT-technische Fragen, IT-strategische Fragen aufzubereiten. Da haben wir eben die Leute an Bord und das wird super wahrgenommen. Und ich glaube, das ist der Weg über die verschiedenen Schienen. Wie gesagt, ich runde hier gerne nochmal ab. Es gibt tolle Angebote am Markt, sowohl auf der Dienstleister- als auch auf der Versicherungsseite. Und ja, da kann man nur aufrufen und das, was John sagt, unterstreiche ich auch sehr gern. Erstmal auch selber die Angebote wahrnehmen, selber eine Police abschließen, das Ganze kennenlernen. Und ich glaube, dann ist man einfach, wenn man im Vertrieb überzeugt ist von der Sache, auch viel erfolgreicher.
Ja, also viel besser hätte ich es jetzt nicht zusammenfassen können. Vielen Dank. Das ist wirklich ein super Schlusswort, finde ich, für die Runde. Wir haben viele schöne Themen betrachtet und zusammengefasst und auch wichtige Aspekte benannt. Ich finde, das ist ein sehr informative Roundtable gewesen. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie sich die Zeit alle genommen haben heute und Rede und Antwort gestanden haben. Und ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern hat das durchaus, aber da bin ich mir sicher, wichtige Impulse gegeben und vielleicht auch den letzten Kick, sich dann doch auch nochmal mit dem Thema intensiver zu befassen und auch mit der eigenen Cybersicherheit vor allem mal anzufangen. Ja, also ganz herzlichen Dank fürs Gespräch und gerne wieder.
Auf jeden Fall. Vielen Dank.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Sehr gerne.
Vielen Dank, auf euch.
Und das war es mit diesem Pfefferminzia-Sonderpodcast. Ihnen schwebt ein weiteres Thema vor, dem wir uns mal im Detail widmen sollen? Dann schreiben Sie uns das gerne unter redaktion@pfefferminzia.de.
Ansonsten hören wir uns auch beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin gilt, machen Sie's gut.